Okay, guten Morgen allerseits. Das läuft ja hier gut, besser als in der Schule. Genau, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tabea und ich wohne zurzeit in Berlin und unterrichte dort Deutsch und Französisch. Und die Schüler in der Klasse, wenn ich sage Guten Morgen um 8, dann grüßen die meistens nur so Morgen und dann hört man gar nicht, dass es überhaupt Guten Morgen sein soll. Deswegen hat das hier sehr gut geklappt. Das ist schon mal gut. Genau, ich habe schon öfter mal hier gepredigt, aber irgendwie bin ich heute ganz anders aufgeregt als sonst, weil mich dieses Thema echt schon lange auch beschäftigt und mir so am Herzen liegt. Das heißt, wenn ich manchmal zu schnell spreche, weil ich so aufgeregt bin, dann meldet euch einfach kurz und sagt, nicht so schnell, sonst kommen wir nicht hinterher, dann versuche ich ein bisschen langsamer zu sprechen. Genau, mal gucken, ob das hier alles funktioniert. Genau, stellt euch vor, ihr seht hier auf dem Bild Helga und Klaus. Mich beide mal so genannt. Helga und Klaus sind schon seit 65 Jahren verheiratet, gehen jeden Sonntag in die Gemeinde, hören jeden Sonntag Gottes Wort und freuen sich daran. Und den einen Sonntag haben sie sogar gehört über die Vergebung Gottes und wie gut Gott ist. Und die sagen sich, das ist eine gute Botschaft, das wollen wir auch so weiter in unserem Leben implizieren. Wir wollen diese Vergebung auch leben. Die hören immer wieder gute Predigten. Es tut so gut, das alles zu hören. Und die sagen sich auch, wir wollen auch unseren Alltag danach ausrichten. Doch dann kommt der Montagmorgen. Stell dir vor, Helga und Klaus sitzen beim Frühstückstisch oder sitzen dann beim Esstisch oder beim Essen. Also nicht mehr beim Essen, sondern im Wohnzimmer. Und Helga schreit auf einmal Klaus an wegen Kleinigkeiten. Es gibt einfach einen Streit wegen irgendwas. Helga schreit Klaus an. Dann reicht's ihr, sie ist so wütend, sie ist so geladen. Sie stürmt aus dem Haus, schlägt die Tür laut hinter sich zu und möchte einfach nur weg, möchte einfach nur eine Runde raus, möchte ihren Kopf frei bekommen und geht einfach nur raus. Ich glaube, diese Situation ist nicht nur für Helga und Klaus typisch, sondern vielleicht für manche von uns auch. Wir kennen das, wir sind in einem Streit mit jemandem, der uns eigentlich ganz lieb ist, mit dem wir uns eigentlich nicht streiten möchten. Und doch kommt es manchmal dazu, dass wir so emotional geladen sind oder dass einfach was passiert, was uns so angreift, dass wir vielleicht auch mal laut werden oder auf jeden Fall zu so einer Streitsituation kommen. Und als Helga so ein bisschen rumläuft und vielleicht einkaufen geht, vielleicht nochmal zur Arbeit geht, vielleicht arbeitet sie noch oder vielleicht mit ihren Freunden noch kurz weggeht, einfach ein bisschen rausgeht von zu Hause, da geht ihr das alles nochmal durch den Kopf. Was ist da eigentlich gerade geschehen? Wie kam es dazu? Warum bin ich so laut geworden? Was ist hier eigentlich gerade passiert? Sie versucht dann, ihre Emotionen zur Seite zu packen und denkt sich, vielleicht war es doch halbwegs meine Schuld. Aber nur halbwegs, vielleicht war es auch ganz meine Schuld oder zum großen Teil. Vielleicht denkt sie sich auch, Mann, vielleicht war ich auch einfach egoistisch oder stur oder stolz. Ich glaube, wir kennen das alle so in diesem Moment. Wie geht's einem da? Man denkt sich, glaube ich, wie wird das werden, wenn ich wieder nach Hause komme? Wie soll ich meinem Partner oder einer besonderen Person dann wieder gegenübertreten? Wird er mich ignorieren? Wird er mir die kalte Schulter zeigen? Wird er noch so ein stichelndes Kommentar machen? Ah, was du heute Morgen gesagt hast, meinst du das immer noch so? Oder irgendwas anderes, wenn man wieder nach Hause kommt? Wie wird das dann? Und Helga kommt also nach Hause. Sie begrüßt ihren Partner ganz fröhlich. Aber so richtig kann sie ihm auch nicht in die Augen schauen, weil da ist einfach noch diese Spannung in der Luft. Da ist noch was nicht geklärt. Da ist noch was, was noch nicht angesprochen wurde, was noch nicht wieder bereinigt wurde. Es gibt so ein bisschen Smalltalk, ja, wie war dein Tag, gut, wo warst du gerade, ach so, ja, da und da. Aber so richtig ist diese Spannung eben noch nicht gelöst. Und es ist einfach ein schreckliches Gefühl. Diese Spannung liegt so in der Luft, man weiß irgendwie noch nicht, wie spreche ich das an, soll ich das ansprechen oder nicht. Und es gibt da aber nur eine Lösung, und zwar zu sagen, es tut mir leid, was ich heute Morgen gemacht habe, was ich gesagt habe. Ich möchte gern, dass diese Spannung aufgelöst wird und dass unser Verhältnis wieder normal ist. Und was passiert? Meistens gibt es dann ein kleines Küsschen. Meistens gibt es Vergebung, wenn wir wirklich unsere Schuld eingestehen, wenn wir wirklich sagen, okay, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich möchte dir sagen, dass ich da nicht richtig gehandelt habe. Und in vielen Fällen gibt es Vergebung. Aber zu diesem Punkt hinzukommen, erstmal zu sagen, es tut mir leid, Ich habe da wirklich was falsch gemacht. Das ist, glaube ich, echt ein schwerer Weg. Es klang jetzt einfach, aber wir möchten heute ein bisschen darüber diskutieren und darüber auch nachdenken, was es eigentlich heißt, jemanden zu vergeben, was es eigentlich heißt, auch Vergebung zu empfangen und was es auch braucht, um selbst zu sagen, ich brauche hier Vergebung und ich habe hier auch Schuld auf mich geladen. Deswegen möchte ich mit euch diese drei Punkte anschauen. Zuerst, wie gehe ich eigentlich mit Schuld um? Welche Strategien habe ich vielleicht auch in meinem eigenen Leben schon mir angeeignet? Zweitens, was ist eigentlich die endgültige Befreiung von Schuld oder gibt's das überhaupt? Und drittens, was ist Gottes Angebot? Was bietet Gott uns und wie, genau, was sagt uns Gott eigentlich über dieses Thema? Genau, wir möchten also mit diesen vier Strategien anfangen. Die Frage ist, wie gehen wir mit Schuld um und wie gehen wir mit Schuld und Wunden in unserem Inneren um, also Wunden, die in uns drin sind, die durch verschiedene Situationen eben eingeleitet werden. Ich glaube, mancher versucht sich von Schuld und Schuldgefühlen zu befreien, indem er seine Ansicht über das, was richtig und falsch ist, ändert. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben bestimmt alle als Kinder gelernt, ich glaube, Freddy bringt es mir ja auch bei, dass man nicht lügt, dass man die Wahrheit sagt und dass es das nicht gibt zu lügen. Genau. Und dann im Laufe des Lebens kommen aber immer wieder so kleine Sachen, wo man sich denkt, naja, so eine Notlüge ist vielleicht doch ganz gut. Oder ja, manchmal, um vielleicht auch das Gesetz ein bisschen zu hintergehen, ist vielleicht so eine kleine andere Lüge vielleicht doch ganz hilfreich hier und da. Und so versucht man die Ansicht von der Sünde, von der Schuld, irgendwie in was Gutes umzuwandeln und sich selbst einzureden, naja, eigentlich ist das ja gar keine Schuld. Und dadurch versucht man, sich selbst davon zu überzeugen, dass Lügen unter gewissen Umständen zum Beispiel ja doch vielleicht gar nicht so schlimm sein sollte oder kann. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht haben manche von euch von ihren Großeltern, so wie ich, gehört, dass man den Sabbat heiligen muss. Das heißt, am Sonntag, also für uns ja der Sonntag, der Sabbat, wird keine Wäsche gewaschen, wird keine Schularbeit gemacht und so weiter. Und doch gibt es manchmal Situationen im Leben, wo man sich vielleicht sagt, naja, aber heute muss das unbedingt sein und ich feiere dann in Urlaub oder dann passiert ja das und das und so weiter. Und man versucht es so ein bisschen mit sich selbst rechtfertigen und überlegt sich, wie kann ich eigentlich diese Schuld irgendwie, die ich schon verspüre oder dieses schlechte Gewissen, was ich auch habe, vielleicht einfach umzuändern und mir selbst einzureden. Ah ja, ich sehe das einfach nicht mehr als was an, was Gott mir eigentlich gesagt hat, sondern versuche das umzuändern, so dass meine Ansicht verändert wird. Man redet sich also ein, dass etwas, was eigentlich falsch ist, unter gewissen Umständen doch ganz gut sein kann. Und das Interessante ist, dass dadurch die Schuldgefühle, die man vielleicht davor auch hatte, auch weggehen können. Die können auch verschwinden. Aber wohin verschwinden diese Schuldgefühle, die man irgendwo empfindet? Sie verschwinden in unser Unterbewusstsein. Sie sind also irgendwo noch da. Sie wirken weiterhin zerstörend. Und was oft passiert ist, dass wir dann auch versuchen wollen, andere davon überzeugen, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Ist ja gar nicht so schlimm, wenn man irgendwelche perversen Witze macht, machen wir ja alle. Oder es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man sein Geist mit irgendwas füllt, was einfach nicht wirklich Gottes Wort entspricht. Macht doch jeder solche Sachen. Die erste Strategie, um mit seinen Sünden, mit seiner Schuld loszuwerden, ist also die Ansicht zu ändern und zu sagen, das, was eigentlich falsch ist, was ich eigentlich weiß, was falsch ist, was auch in der Bibel steht, ändere ich um in etwas, wo ich mir denke, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlimm und ist vielleicht doch richtig. Die zweite Strategie, die wir, glaube ich, auch alle kennen, ist das Verdrängen. Ist ein anderer Weg eben, um mit seiner Schuld auch fertig zu werden. Das bedeutet, dass wir unser Gewissen auch abstumpfen oder ignorieren, indem wir wirklich versuchen, unsere Schuld zu verdrängen. Es kann auch hier sein, dass auf diese Weise das Schuldgefühl verschwindet, aber auch hier bleibt eben die Schuld und wirkt in unserem Unterbewusstsein weiter. Und was ich auch schon oft erlebt habe bei dem Sündenverdrängen oder Schuldverdrängen, ist, dass sie auch sich so in einem selbst auch manifestieren kann, in Angst oder auch in einem hohen Blutdruck oder auch in einem Magengeschwür, wo wirklich auch man merkt, da ist noch irgendwas einfach nicht bereinigt, da ist noch was, was in einem selbst noch drin ist, was nicht was nicht, ja, noch nicht befreit wurde. Dabei erkennt man auch die wirkliche Ursache des Problems von diesen körperlichen Auswirkungen oft nicht mehr, denn man hat sie ja mit scheinbarem Erfolg verdrängt. Was außerdem geschieht, ist, dass das Gewissen dabei eben auch einen Schaden erleidet, weil man immer wieder das Gewissen, was sagt, hier, das ist eigentlich nicht in Ordnung, das ist nicht richtig, das ist nicht nach Gottes Wort, das versucht man ja immer wieder zu besänftigen, immer wieder zu sagen, nein, das stimmt aber nicht, und man schiebt es einfach weg und man will sich damit eigentlich nicht beschäftigen. Und somit ist das Kontrollsystem für Wahrheit und Irrtum, was ja unser Gewissen ist, auch ein Stück weit einfach runtergedrückt und besänftigt, und es kommt eigentlich in verschiedenen Punkten dann auch einfach gar nicht mehr hoch und es wird dadurch gestört. Das Warnsignal wird dadurch ausgeschalten, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und damit ist auch die Entwicklung zu einer Person, die Jesus ähnlicher werden will, die Verantwortung tragen und auch reifer werden will, gestört, weil wir die Schuld, die wir auf uns geladen haben, einfach nur versuchen zu verdrängen und darüber gar nicht weiter nachdenken wollen. Oft geschieht das auch, wenn wir Schuld auf uns geladen haben und wir verdrängen sie, wir versuchen sie einfach nicht zu beachten, dieses Warnsignal, was da oft kommt, nicht zu beachten, oder manchmal auch, dass wir in Flucht von Vergnügen oder in Ablenkung hinübergehen oder auch in Arbeit oder selbst in selbstlosen Diensten der Gemeinde, dass wir uns einfach so mit Arbeit vollladen, weil wir eigentlich über eine Sache, vielleicht einen Streit, der da in der Gemeinde ist, wo wir eigentlich um Vergebung beten müssten, oder ein anderer Streit auf Arbeit oder andere Sachen, wo wir eigentlich wissen, wir müssten da eigentlich hingehen und um Vergebung bitten, aber wir wollen uns damit nicht beschäftigen, weil wir wollen das einfach verdrängen, sodass es da aber noch da bleibt, aber nicht wirklich vergeben wurde. Die dritte Strategie, die ich auch gerade unter Jugendlichen immer wieder sehr, sehr viel sehe, ist das Abbüßen. Also manche hoffen, von Schuld frei zu werden, indem er oder sie sich einer Strafe unterzieht oder büßende Leistungen vollbringt. Angenommen, die Rallye hat mir 100 Euro gestohlen. Und jetzt denkt sie sich, ach, irgendwie kommt es immer wieder hoch und ich plage mein Gewissen, und dieses Kontrollsystem, von dem ich gerade gesprochen habe, das sagt mir immer, du hast was gestohlen, das ist nicht in Ordnung, was soll das, gib es zurück. Aber sie denkt sich, nein, ich möchte nicht zu Tabea gehen, ich möchte ihr das nicht zurückgeben, sondern ich gebe einfach eine Spende an 100 Euro für das Tierheim hier in Eisehüttenstadt. Da gebe ich diese 100 Euro hin, dann ist es erstmal in Ordnung. Aber meint ihr, die Sache ist damit erledigt? Also hilft mir das, wo ich bestohlen wurde, dass die Rallye dieses gleiche Geld, diesen gleichen Geldbetrag an das Kinderheim, an das Tierheim hier in Eisenhüttenstadt gegeben hat? Auf keinen Fall. Man kann dadurch die Schuld nicht abbüßen, nur weil diese 100 Euro in was anderes investiert wurden. Mit dieser Art der Lösungsfindung wäre ich nicht so zufrieden. Obwohl ich es auch gut finde, wenn du das Tierheim unterstützt. Also die Schuld ist damit auch nicht weg. Sondern es ist notwendig, dem Bestohlenen diese 100 Euro natürlich wieder zurückzugeben. Es ist notwendig, dem Bestohlenen auch zu sagen, es tut mir leid, ich habe hier Geld gestohlen, bitte vergib mir, weil das ist ein Teil der Befreiung von dieser Schuld. Und diese Schuld von meiner Schwester in diesem Fall ist auch erst dann bereinigt, wenn das Vertrauensverhältnis wieder wirklich gut wird, wenn sie um Entschuldigung bittet und dann auch ein offenes Gespräch kommt und wir wieder in diese Vergebung hineingehen. Also wir sehen hier auch gerade an dieser Strategie, dass Schuld auch mit der Zerstörung von Vertrauen zu tun hat. Es ist auch ein Schuldigwerden an der Liebe zu Gott und zum Nächsten. Ein weiteres Beispiel von Selbstbüßen ist auch, ich habe eine Freundin, die hat beim Englischcamp sich öfter mit mir ins Badezimmer gesetzt und hat gesagt, ich habe so viel Mist gemacht, ich muss mich jetzt selbst verletzen, ich muss mich selbst ritzen, ich muss mir selbst Schaden zufügen, weil ich habe so viel Schuld und ich weiß nicht wohin damit, es frisst mich sozusagen auf, ich muss mich selber verletzen, um damit klar zu werden, ich will damit meine Schuld wegnehmen, ich will damit irgendwie versuchen, dass diese Schuld nicht mehr da ist. Und es hat mich so berührt, dass jemand versucht, dadurch seine Schuld wegzubekommen, einfach nur, dass man versucht, sich selbst zu verletzen, um damit ja frei zu werden von dieser Schuld. Und gerade auch dieses Ritzen oder auch dieses Selbstbüßen ist auf jeden Fall ein Schuldigwerden an Gott, ein Schuldigwerden auch an den Menschen, die er geschaffen hat, weil er nicht möchte, dass wir die Schuld einfach an uns selbst büßen, sondern wir kommen da gleich hin, da hat jemand anderes schon gebüßt dafür. Und auch hier bei dieser Strategie ist die Schuld immer noch da. Sie ist im Unterbewusstsein, sie ist nicht weg, sie ist immer noch da. Kommen wir zum vierten. Abschieben. Wer mal Kinder im Kindergarten beobachtet hat, der sieht dieses Abschieben ganz besonders. Kleine Paul kommt zur Kindergärtnerin und sagt, ja, wissen Sie, Kindergärtnerin, vielleicht sagen die auch noch du, oder? Ja, weißt du, Kindergärtnerin, der Hans, der hat meinen Turm mein Turm umgeschubst. Und dann geht die Kindergärtnerin zum Hans und sagt, hast du den Turm umgeschubst? Nein, 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 das war die Lisa hier drüben. Und es wird immer auf andere projiziert und niemand sagt, ja, ich war's, es tut mir leid. Also dieses Abschieben, nein, der war's, ich war das auf keinen Fall. Bei Geschwistern sieht man das ja auch ganz, ganz deutlich. Nein, die hat angefangen, ich habe nicht angefangen, ich würde nie sowas machen. Die hat angefangen, die war's. Bei Schülern ist es ganz doll so, wenn jemand sein Abi nicht schafft, waren es niemals die Schüler, die nichts gemacht haben, sondern immer die Lehrer, die nicht ordentlich Französisch beigebracht haben, sondern immer die Lehrer, wichtig. Dann immer die Leute in der Schule, die sich nicht ordentlich gekümmert haben, die keine guten Methoden beigebracht haben, die nicht genügend Elterngespräche geführt haben und so weiter. Man war es nie selber, war immer jemand anderes. Ihr seht ja also diese Strategie des Abschiebens, Schuld aufs Elternhaus, aufs Psyche oder auch Vergangenheit zu schieben. Auch viel bei Eltern, die dann sagen, ja, ich konnte mein Kind nicht besser erziehen, ich habe es auch nur so beigebracht bekommen von meinen Eltern, es geht schon über Generationen hinweg. Anstatt wirklich mal zu sagen, ich möchte hier was neu aufbrechen, ich versuche hier was Neues, ich möchte hier eine neue Erziehung zu schaffen, mit am besten der Hilfe von Gott, zu der wir gleich kommen, um eben diesen Kreis zu brechen. Aber was viel, viel, viel getan wird, ist, dass wir die Schuld abschieben auf andere Leute und sagen, der und der war schuld und ich übernehme dafür keine Verantwortung. Das Abschieben auf andere scheint also so ein leichter Weg zu sein, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen. Und damit verlieren wir vielleicht sogar unsere Schuldgefühle, weil wir immer wieder sagen können, ja, aber der war das ja, mein Onkel war das ja, mein Papa ist daran schuld. Aber die Schuld an sich bleibt und sie vergrößert sich sogar durch das zusätzliche Unrecht eigentlich, dass wir jemand anderes für etwas schuldig machen, wo wir eigentlich die Verantwortung für übernehmen sollten. Und die Folgen davon sind auch wieder ein veränderter Charakter, auch wieder gesundheitliche Beschwerden, aber auf jeden Fall ein Knacks in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also wir fassen zusammen. Diese vier Wege, die ihr hier gesehen habt, diese vier Strategien, Ansicht ändern, verdrängen, Selbstbüßen und Abschieben, die führen eigentlich nur zu Scheinlösungen, weil die Schuld ja bleibt, ihr habt ja gesehen, die bleibt im Unterbewusstsein, die bleibt und verbreitet sich in unserem Charakter und in unserem Leben. Und wie ich schon angesprochen habe, nur ganz kurz, Schuld hat große Auswirkungen auf die physischen und seelischen Beschwerden eines Menschen. Das sind alles nur Scheinlösungen. Da kommt natürlich jetzt die Frage, wie sieht eigentlich der echte Weg zur Befreiung von Schuld aus? Also wenn diese vier Strategien, die wir ja immer wieder versuchen, die wir überall in der Politik, im Fernsehen, um uns herum, in unserer Familie sehen, die immer wieder angewandt werden, wie ist eigentlich der echte Weg zur Befreiung? Was ist denn ein Weg, der wirklich funktioniert, der auch einfach wirklich eine komplette Befreiung bringt? Und da habe ich einen wunderschönen Psalm gefunden aus der Bibel, der genau das beschreibt. Ich glaube, die meisten hier von euch kennen König David. König David, wo selbst in der Bibel steht, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Und König David hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Und aus diesem Ehebruch heraus entstand sogar ein Kind. Sie wurde schwanger. Und David war jetzt in dieser unglücklichen Situation zu sagen, wie komme ich jetzt dahin, dass das nicht aufgedeckt wird? Er ging sogar so weit, dass er versucht hat, dieses Kind natürlich ihrem eigentlichen Mann unterzujubeln. Es hat aber nicht funktioniert. Er ging sogar so weit, dass er den Mann von ihr tötete. Um diese Folgen zu verbergen, Strategie 4, verdrängen, verbergen, auf jemand anderes schieben, fädelt er eben raffiniert diesen Mord an Bathsebas Ehemann an. Und der Plan gelang sogar. Wir lesen hier, was David dann im Psalm schreibt. Und diese Verse sind auch wirklich die Verse, die mich dazu gebracht haben, heute mit euch da dieses Thema Vergebung anzuschauen, weil mich das so berührt, dass solche ehrlichen Verse in der Bibel stehen. Der echte Weg zur Befreiung von Schuld sieht nämlich nach der Bibel, nach David, der uns hier ein super Vorbild ist, danach aus, dass es nur durch Bekennen der Schuld vor Gott geht. David sagt hier: Erst wollte ich meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Und wer von uns, also ich glaube wir alle, wer schon mal Schuld auf sich geladen hat, wer auch einfach Wunden hat im Inneren, die noch nicht bereinigt sind, die nicht vergeben sind, der kann das, glaube ich, so verstehen, dass man davon auch schwach wird und elend, dass man nur noch stöhnen kann. Und jetzt kommt aber das Spannende, was hier passiert. David sagt, endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Was hier so spannend ist, ist, dass es keine Lücke gibt zwischen Bekenntnis und Vergebung. Das heißt, David sagt und kommt, wie die Helga im Eingangsbeispiel, kommt zu dieser Schlussfolgerung, ich möchte um Vergebung bitten bei dem, der mir wirkliche, komplette Vergebung auch anbietet. Ich möchte zu Gott gehen und möchte ihm meine Sünden gestehen. Und hier sehen wir, dass dann am Ende steht und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Das heißt, es gibt keine Lücke zwischen Bekenntnis und Vergebung. Keine Verzögerung, kein zu spätes Eintreffen der Vergebung. Der ist sich so sicher, dass wenn er um Vergebung bittet, dass dann auch die Vergebung eintritt. Und genau das ist auch das, was uns Jesus anbietet. Gott hat Jesus auf diese Welt geschickt, damit er am Kreuz für uns gestorben ist und damit für alle Sünden dieser Welt gestorben ist. Und das Schöne ist, dass Gott zu uns sagt, komm zu mir, ich möchte dein Herz frei machen. Ich möchte dich von all den Leiden komplett befreien und ich möchte dir Vergebung schenken. Und das ist genau das, was David hier auch tut. David ist der sagt, ich möchte diese Vergebung ergreifen. Ich weiß, dass ich gegenüber dir, Gott, und gegenüber anderen Menschen gesündigt habe. Aber ich gehe zu dir und ich möchte von dir Vergebung empfangen. Und dann eben diese Zusage, weil er seinen Gott kennt, und das können wir auch, zu wissen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Du hast mir nicht nur ein bisschen vergeben, sondern du hast mir meine ganze Schuld vergeben und ich bin rein und frei in dir. Und weiterhin zeigt uns David, in den ersten zwei Versen des Psalm 32, wie man durch Schuld eingestehen und Vergebung zu den Freuden an Gottes Liebe eigentlich kommt. Und ich finde, er fängt hier mit sehr weisen Worten an. Und zwar sagt er, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Also, wer ist glücklich? Wo liegt das Geheimnis des Glücklichs, des Befreitsein, des Erfülltsein? Nicht die Person, die frei von Sünde ist, sondern eine Person gibt's nicht. Jesus war nur ohne Sünde. Wir haben alle immer noch die Sünde in uns. Doch, David sagt ja auch nicht, glücklich ist der, der keine Sünde hat, weil das wäre auf jeden Fall keine gute Botschaft für uns. Wir sollen uns natürlich gegenseitig anspornen in der Gemeinde, weniger Sünde zu tun. Wir sollen uns ermahnen und wir sollen sagen, du möchtest doch auch Jesus ähnlicher werden. Komm weg von diesem Mist, komm weg von dieser Versuchung, geh weiter hin zu Jesus. Doch was hier die gute Nachricht des Psalms eigentlich ist, ist, dass wir nicht irgendwie warten müssen, bis wir ein höheres Level an Christsein erreichen, um so ein gutes und reines Leben zu führen, sondern dass wir jetzt schon Gottes Liebe und Treue und Vergebung empfangen können. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist und damit wirklich sagt, ich bin da und ich möchte dir meine Vergebung zusprechen, wenn du zu mir kommst, wenn du dein Leben umkrempelst und wirklich meine Vergebung annimmst. Eine gute Beziehung mit Gott eben zu genießen, ist nichts, was wir selbst erreichen können, sondern was wirklich wichtig ist, dass wir auf Jesu Tod am Kreuz schauen und dass wir selber realisieren, Jesus möchte mir vergeben, ich möchte um Vergebung bitten bei Jesus, weil er der Einzige ist, der mich komplett von Schuld befreien kann. Und deswegen ist dieses Leben voller Vergebung und Glück auch für jeden von euch, für jeden von uns da. Und jeder einzelne von uns kann das in Anspruch nehmen, kann sich vors Kreuz setzen, kann zu Jesus kommen und sagen, ich bitte dich um Vergebung für alles, bitte nimm du alles weg, du hast doch für alles schon bezahlt. Ich muss an nichts mehr festhalten. Und deswegen geht es nicht darum, dass wir erst perfekt sind und dann zu Jesus kommen, sondern dass wir mit allen unseren Sorgen und allen unseren Nöten, allen unseren inneren Wunden zu Jesus kommen und sagen, hier, du kennst mich, nimm das alles an. Ich kann nicht mehr. Und deswegen ist meine Einladung auch an euch und deswegen ist mir auch dieses Thema so wichtig, dass wir wirklich alle zusammen auch erkennen, auch, dass Gott uns alles vergeben möchte und alles vergeben werden kann. Und was es dazu braucht, ist wirklich ein ehrliches Herz, was vor Gott kommt und ihm alles bekennt. Und dann natürlich auch der zweite Schritt, dass wir zu den Leuten gehen, gegen die wir schuldig geworden sind und uns bei ihnen um Vergebung und bei ihnen um Vergebung bitten. Und die Bibel nennt das Umkehr. Das ist vielleicht ein älteres Wort. Die Bibel sagt, die Umkehr ist, die Verantwortung für die eigenen Sünden und Fehler zu übernehmen. Das heißt, wirklich zu überlegen, was habe ich jetzt falsch gemacht, was ist mein Part, was ist mein Teil daran? Und ich möchte hingehen und möchte möchte um Entschuldigung bitten. Weiterhin die Sünden nicht klein zu reden, was wir in der ersten Strategie gesehen haben, also nicht zu sagen, so schlimm ist es ja gar nicht, auch sie nicht zu verdrängen, nicht abzuschieben und auch nicht selbst versuchen, sich zu rächen, sondern wirklich mit all dem zu Gott zu kommen. Außerdem beinhaltet Umkehr, dass wir Gottes Vergebung ergreifen, dass wir Bibelverse auswendig lernen, wenn Schuldgefühle hochkommen. Ich habe eine Person in meinem Freundeskreis, die immer wieder sagt, ich habe so viel Mist schon gemacht in meinem Leben, Gott kann mir gar nicht vergeben. Und ich sage immer wieder, schau dir an in der Bibel von Leuten wie David, der sagt, und siehe, du hast meine Schuld vergeben. Und siehe, alles wurde mir vergeben. Und Jesus sagt auch im 1. Johannes, lesen wir, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns auch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir, wenn ihr damit auch so Probleme habt, dass ihr nicht wisst, vergibt mir Gott wirklich, kann ich diese Vergebung wirklich ergreifen, dann lernt diese Bibelverse doch wirklich auswendig und schaut euch an, was Gott auch dazu sagt. Und jetzt immer wieder, wenn die Schuld und all die Zweifel hochkommen, sich das vorzubeten, weil es so wichtig ist, dass wir das wirklich ergreifen. Also ja, Schuld ist da, Wunden sind da, aber sie können unsere Errettung nicht ergreifen, weil wir eben alle unsere Sorgen auf Jesus werfen dürfen, weil wir einen Ablageort für diese Wunden und diese inneren Verletzungen gefunden haben in Jesus, der uns frei und heil machen möchte. Und das finde ich ist echt richtig cool. Und weil ich das so cool finde, findet David das auch cool. Also eigentlich finde ich es cool, weil David es cool findet. Und zwar sagt David hier in dem Vers, darum sollen alle, die dir treu sind, Herr, zu dir beten. Wer dich anruft, solange noch Zeit ist, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Und David sagt, bei dir bin ich in Sicherheit. Du bewahrst mich in aller Bedrängnis und lässt mich jubeln über deine Rettung. Dieses du lässt mich jubeln über deine Rettung haben wir in dem Anfangslied dieses Gottesdienstes auch schon gehört. Da ging es auch darum, dass wir jubeln können, weil wir errettet wurden, weil wir wissen, wir müssen unsere Schuld nicht mehr länger tragen, sondern wir können unsere Schuld ablegen auf Jesus. Wir können um Vergebung bitten und dann ist der nötige Umkehrschluss natürlich, dass wir auch um Vergebung, nachdem wir um Vergebung gebeten haben, dass wir jubeln können über diese Rettung, über diese Befreiung, die wirklich nur uns Christen zusteht. Außerdem sagt er, bei dir bin ich in Sicherheit, du bewahrst mich in aller Bedrängnis. Also durch Davids eigene Erfahrung spricht er hier diese große Einladung an alle Leute an, die diese Vergebung und diese Befreiung erfahren haben. Die sollen jubeln, ich will jubeln über meine Rettung, weil ich so dankbar bin, dass Gott mich gerettet hat. Und vielleicht sitzt ihr jetzt hier und denkt euch, naja, dieses Wort Umkehr und Vergebung hört sich irgendwie nach viel Arbeit an, hört sich irgendwie gar nicht so spaßig an, wie ich mir das erhofft habe. Aber das ist so wichtig, weil es beinhaltet das Zugeben, dass wir etwas falsch gemacht haben und dann auch, dass wir uns bewusst dagegen entscheiden, diese Sünde wieder zu tun und einfach diese Freuden mit Gott genießen können. So ein freudiges Leben eigentlich, was dadurch, also nicht ein freudiges Leben, aber einfach eine freudige Beziehung mit Gott, eine Beziehung, die wir wirklich genießen können, weil wir wissen, alles ist bereitet für diese gute Beziehung mit Gott. Und ich frage mich manchmal, was brauchen wir eigentlich, um wirklich die Beziehung mit Gott zu genießen? Und ich glaube, Vergebung ist da wirklich der Schlüssel dafür, dass wir wissen, zwischen mir und Gott sind alle Sachen erstmal geklärt. Deswegen stellt euch Vergebung nicht als irgendwas vor, was vielleicht sich nicht so spaßig anhört, sondern eher als so ein Schlüssel zum Tor des kompletten Gönnens oder Genießens, weil wir in diese Beziehung mit Gott komplett reinkommen. Und das Schönste, was ein Mensch genießen kann, ist seine Beziehung zu Gott, die ihm von Umkehr und Vergebung und damit auch von Freiheit gekennzeichnet ist. Und das tut so gut. Wenn wir uns mal vorstellen, wie würde unsere Welt aussehen, wenn sie von Umkehr und Vergebung immer wieder sprechen würde, wenn immer wieder Umkehr und Vergebung passieren würde. Wenn wir am Arbeitsplatz erleben, dass der Chef kommt und sagt, es tut mir leid, ich möchte sowas nie wieder über Sie sagen, wie ich hier gesagt habe. Wenn in der Schule gesagt wird, oh, das tut mir leid, ich habe dich hier falsch behandelt, ich möchte das nicht mehr tun, bitte vergib mir. Wenn wir in der Familie immer wieder merken würden, oh, da habe ich was nicht so Gutes zu dir gesagt, es tut mir leid, bitte vergib mir. Wenn wir immer wieder zu Gott kommen, jeden Morgen und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich gegen dich gesündigt habe. Wie viel Freiheit, wie viel Freude würde das eigentlich bringen? Ich habe bei diesen Strategien immer wieder gesagt, wie viele körperliche Beschwerden auch dadurch kommen. Ich lese gerade so ein Buch, das heißt, bitte vergib, bitte hilf meiner Seele. Und da geht so viel da um diese Beziehung zwischen Verbitterung und Unvergebenheit und diesen körperlichen Beschwerden. Also wie viele Leute laufen und gehen zum Psychiater, weil sie so viel Unvergebenheit im Herzen noch haben. Und Gott sagt, ich möchte das alles nehmen. Und auch so wie Helga auf dem Nachhauseweg zu Klaus ging, so geht es uns doch eigentlich oft auch. Wir überlegen, okay, wie kriege ich diese Beziehung jetzt wieder in Ordnung? Was wird der andere sagen? Was wird der andere von mir denken? So oft haben wir auch in unserem Alltag Sünde auf uns geladen oder sind wütend auf jemand oder wir haben einfach Schuld und die kommt immer wieder hoch. Und eigentlich wissen wir auch, Gott ist gnädig und er möchte uns vergeben. Und wir wissen auch eigentlich, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Aber manchmal geht es uns doch vielleicht auch wirklich so, dass wir sagen, ich will das jetzt nicht bekennen, ich will nicht schon wieder beten. Ich bewahre meine Distanz zu Gott, weil ich so beschämt bin. Aber die Konsequenz davon ist, dass es irgendwie ein schreckliches Gefühl ist, dass da eine Distanz entsteht, die eigentlich gar nicht sein muss. Und was hier so wichtig ist, ist, dass wir unseren Stolz herunterschlucken, dass wir unsere Angst überwinden und zu Gott umkehren und sagen, Vater, es tut mir leid, was ich getan habe. Es war total falsch, es gibt keine Erklärung dafür, es gibt keine Entschuldigung dafür. Und ich komme mit aller meiner Schuld zu dir und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und dann das auch zu ergreifen, was David gesagt hat. Und siehe, wahrlich, du hast meine Schuld vergeben. Du vergibst mir alles, wenn ich zu dir komme und wenn ich umkehre. Und danke, Jesus, dass du schon für meine Schuld gestorben bist, damit Vergebung komplett möglich ist. Und das Ergebnis davon ist die erneuerte Freude und eine Beziehung, die wir genießen können mit Gott. Auch Gottes Gnade, die wir erleben können. Und das geht nicht nur am Sonntagmorgen, sondern das geht auch am Montagmorgen. Ich habe mir vorgenommen, jetzt nachdem ich die Predigt ausgearbeitet habe, dass ich mich wirklich auch jeden Morgen wieder hinsetzen möchte und sagen möchte, Gott, ich möchte mit dir gehen und bitte vergib mir so in so vielen Punkten, wo ich dir nicht gehorsam bin, sondern ich möchte dir gehorsam sein. Und wir lesen hier von David, dass er bei Gott in Sicherheit ist, dass Gott ihn bewahrt in aller Bedrängnis und dass er dadurch auch jubeln kann über diese Rettung. Und deswegen möchte ich euch einladen, jetzt darüber nachzudenken, Wo stehe ich in meiner Beziehung zu Gott? Wo habe ich vielleicht auch eine Distanz zu Gott? Wo liegt es vielleicht auch daran, dass da noch Punkte sind, die ich mit Gott noch besprechen muss, die ich ihm noch nicht wirklich übergeben habe? Wo gibt es vielleicht auch Vergebung, die ich anderen Leuten, wo ich andere Leute um Vergebung bitten muss? Diese beiden Punkte gehen natürlich Hand in Hand. Deswegen möchten wir jetzt 2 Minuten ungefähr oder 3 Minuten Zeit haben, wo ihr einfach selber für euch in der Stille darüber nachdenkt, was bedeutet Vergebung für mich? Welche Rolle spielt Vergebung in meinem Leben mit anderen Leuten und mit Gott? Und wem muss ich vielleicht auch vergeben? Dass wir jetzt einfach 2 Minuten Stille sitzen, darüber nachdenken, auch was wir jetzt gehört haben. Und danach werden wir das Lied singen, Du bist mein Zufluchtsort, weil David davon auch spricht, dass Gott unser Zufluchtsort ist, zu dem wir kommen können mit allen unseren Sachen, die uns beschäftigen. Amen.